Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten.
Wir möchten uns heute um das Thema Off-Season betätigen und zur Off-Season haben wir der Hanna eine neue Aufgabe gegeben, den Buttonbush.
Das Thema Off-Season betätigen, wie betätigt man sich denn dem Thema Off-Season?
Auf jeden Fall spielen sich hier vor dem Aufnahmegerät heute Dramen ab.
Ah ja.
Wir hatten schon ein bisschen Spaß zu Beginn.
Also alles wie immer, ihr seht alles wie immer.
Gut, kommen wir mit meinen beiden Sprecherinnen und Sprechern hier mal. Also hallo Thorsten.
Hi.
Hallo Anna. Moin. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema heute. Wir wollen uns heute mal um das Thema Off-Season beschäftigen und auch mal der Frage widmen, ob das was nur für Profis ist oder ob das auch für Otto-Normalverbraucher durchaus ein Thema ist.
Halt, stopp mal. Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, möchte ich unseren Partner für den heutigen Podcast vorstellen. Es ist AG1. Zu einem ganzheitlichen Trainingsansatz, von dem wir ja immer wieder sprechen, gehören unbedingt auch Routinen, denn sie machen unseren Alltag leichter. Egal, ob es die Mobility-Routine am Morgen ist, das Stabi-Programm am Abend zur Tagesschau oder etwas, was ich zum Beispiel schon seit einigen Jahren tue, kalt duschen. Und keine Angst, ich dusche nicht die ganze Zeit kalt, sondern drehe am Ende einfach für einige Sekunden die Dusche für einen kleinen, aber feinen frischen Kick so richtig auf kalt. Danach bin ich auch regelmäßig wach. Routinen sind einfach essentiell für einen fitten und gesunden Alltag. Und eine solche gesunde Routine ist auch AG1. AG1 unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung und enthält hochwertige Inhaltsstoffe, die deinen Energiestoffwechsel unterstützen und dich aktiver und auch geistig frischer machen. Perfekt also sowohl für den Sport als auch für meine vielen Stunden am Schreibtisch. Doch AG1 kann noch mehr. So enthält es auch Nährstoffe, die deine Abwehrkräfte unterstützen, Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 oder C sind da als Beispiele genannt. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Das Beste ist, AG1 ist so wunderbar einfach zu benutzen. Einfach jeden Morgen einen Löffel AG1 mit einem Viertel Liter Wasser vermischen und noch vor dem ersten Kaffee sich etwas Gutes tun. Ich nehme da gern auch noch einen Schuss Saft dazu für einen besseren Geschmack. Einfacher geht es wirklich nicht. Die beste Wirkung erzielt AG1, wenn du es täglich nimmst und deshalb kommt es im praktischen Monatsabo daher. Du kannst aber dieses Abo jederzeit völlig problemlos mit einem Klick kündigen oder pausieren. Gerade jetzt im Herbst passt es wunderbar, sich wieder mehr Gedanken um deine Vitamin- und Mineralstoffversorgung zu machen. Da kommt AG1 gerade richtig, weil beim Abschluss eines monatlichen Abos auch ein kostenloser Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Bags dabei sind. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Auf drinkag1.com/ausdauerclub kannst du dir dieses Angebot sichern. Dort findest du auch alle Nährstoffe und ihre Vorteile aufgelistet. Wenn dir das jetzt alles zu schnell ging, findest du natürlich auch den Link in unseren Shownotes und damit zurück zur Folge.
Ja, dann lass uns vielleicht erstmal damit starten, was eigentlich dieser Begriff Off-Season überhaupt ist. Der kommt ursprünglich aus dem Mannschaftssport. Also da ist es eigentlich so auch so geläufig und dort speziell natürlich, wie der Name schon im Englischen vermuten lässt, aus Nordamerika. Und im Prinzip bezeichnet die Offseason die Pause zwischen zwei Saisons, also wie es zum Beispiel in allen Spielsportarten vorkommt, also zum Beispiel im Fußball, aber eben auch im Ausdauersport, also auch beim Radfahren oder auch beim Triathlon und natürlich auch beim Laufen, wobei ich witzigerweise beim Laufen diesen Begriff nie so richtig gelesen hatte. Ich habe dann auch mal im Vorfeld, ich habe mir so eine Zeit lang gedacht, gibt es das überhaupt so beim Laufen? Aber natürlich gibt es das und ich habe dann einfach mal im Vorfeld von unserer Sendung mal so alle möglichen Laufbücher durchgeschaut und im Prinzip ist es das, was man dort so gemeinhin als Übergangsperiode bezeichnet. Ne? Also der Übergang von einem Trainingsjahr ins nächste. Ja, und Übergangsperiode klingt natürlich nach so einem typisch deutschen sperrigen Begriff, ne? Offseason klingt irgendwie ein bisschen cooler. Also es geht darum, einen Übergang von einem Trainingsjahr zum anderen oder vielleicht auch den Übergang von einem Trainingsplan zum anderen. Das gefällt mir fast besser, weil es eben auch zeigt, dass es nicht unbedingt nur eine solche Periode im Jahr geben muss. Also es geht um Periodisierung und was das genau ist, da kann ich eigentlich schon mal ein bisschen spoilern. Das werden wir in der nächsten Folge auch ein bisschen intensiver machen, wenn wir über die Saisonplanung reden. Aber im Prinzip, wenn wir von der Offseason reden, dann reden wir eben von der Zeit zwischen dem letzten Wettkampf, meistens ist es ein Wettkampf, und der Beginn der spezifischen Vorbereitung auf den nächsten Wettkampf. Also es ist ganz wichtig, es ist nicht die Zeit zwischen Wettkampf und Wettkampf, sondern es ist die Zeit, wo der letzte Wettkampf vorbei ist, des Jahres meinetwegen, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, und dann das nächste Mal so eine richtig spezifische Vorbereitung startet, also zum Beispiel ein Trainingsplan oder Ähnliches. Also bei einer Offseason macht man üblicherweise Sport ohne strukturierten Trainingsplan, wobei das können wir, glaube ich, gleich auch nochmal ein bisschen diskutieren. Und in unseren Breitengraden ist es eben oft der Herbst, also speziell der Spätherbst. Aber eigentlich geht auch eine andere Jahreszeit, oder Hanna? Ich meine, du hast dieses Jahr ein ganz großes Event gehabt im Juli und hast, glaube ich, meines Wissens schon im August so ein bisschen deine Offseason gehabt, ne?
Ja, definitiv. Ich wollte noch einen Punkt nennen, weil ich das ganz spannend finde, dass es aus Nordamerika kommt, weil ich habe ja auch mal in den USA College-Tennis gespielt in einer College-Mannschaft und deswegen habe ich das da tatsächlich auch so ein bisschen miterlebt und das ist wirklich, also dieses Thema Offseason und ich glaube, das geht durch die Sportarten durch, ziemlich egal, in welcher Sportart man ist. Also in den USA ist es ja so, dass man übers College, die da viel organisierten Sport halt haben, da gibt es ja nicht so dieses Vereinssystem wie bei uns, sondern da läuft viel halt über die Schulen und die Unis. Und da war es tatsächlich richtig krass. Wir hatten immer, Season war immer so Ende August, Anfang September, also wenn die Uni wieder losging, bis Mai. Im Mai waren immer die nationalen Meisterschaften. Da war sozusagen dann der Höhepunkt, Wettkampf im Mai. Das war die Season. Und dazwischen, Ende Mai bis Ende August, also Juni, Juli, August, 3 Monate, war diese Off-Season. Und das war dann tatsächlich auch so, dass so das ganze organisierte Training in diesen 3 Monaten nicht stattgefunden hat. Und wie gesagt, das war ja auch auf einem Leistungslevel, auf dem ich da gespielt habe, was doch, ich will nicht sagen semi-professionell, aber vielleicht doch kann man das vielleicht so sehen. Ne? Also schon,
waren sicherlich einige auf dem Sprung zum Profi.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem war es da so, dass in diesen 3 Monaten halt kein organisiertes Training irgendwie stattgefunden hat. Wer sich so ein bisschen für amerikanischen Sport interessiert und so, Football ist ja sowas, was in Deutschland gerade auch so ein bisschen boomt als Zuschauer und Zuschauerin. Da ist das ja auch so, wer sich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt hat, dass die dann eine ganze Zeit lang nach der Saison über einige Wochen und Monate sich selbst dann Fitnesstrainer suchen, wo die dann ins Camp gehen und da dann über mehrere Wochen halt mit diesen Fitnesstrainern arbeiten, weil es halt dieses organisierte Training auch da auf diesem krassen Profi-Level, wo es ja auch um verdammt viel Kohle geht im ganzen Paket, auch da dann das offizielle Training nicht stattfindet. Also das ist da wirklich richtig krass in den USA, diese Off-Season, dass es wirklich über mehrere Monate tatsächlich so gehandhabt wird und dann jeder Sportler und jede Sportlerin selber so ein bisschen in der Eigenverantwortung auch ist, in dieser Zeit sich dann fit zu halten. Ne? Also das ist wirklich krass da.
Ich bin ja bekanntlich ein großer Eishockey-Fan und da ist es auch so, also auch in Deutschland. Ich meine, klar, im Sommer ist halt auch gibt es halt nur sehr wenige Eishallen. Es gibt ein paar, aber wirklich ganz, ganz wenige. Und auch dort ist es so, dass die Profispieler im Prinzip in der Zeit, also im Idealfall kriegen sie einen Trainingsplan an die Hand, aber eigentlich müssen sie sich selber fit halten und ich weiß gar nicht, Carsten, ne? Im Fußball, da weicht es halt so langsam auf die letzten Jahre. Ne? Da redet man immer weniger davon. Ne? Also werden auch die Zeiten kürzer. Also es wird ja auch dort oft länger in den anderen Sportarten, als jetzt zum Beispiel im Fußball ist.
Ne? Also im Fußball ist, glaube ich, ein bisschen was Besonderes, weil ich weiß gar nicht, warum das so anders organisiert ist. Aber die Fußballer, die sind es ja eher gewohnt, ein Leben lang in der Akademie sozusagen zu leben. Mhm. Die werden ja in der Schule irgendwie irgendwann mal in diese Fußballakademien überstellt und dort, dann ist auch noch ein bisschen Schule, aber eigentlich ist dann Akademie. Und das ist halt wie betreutes Training permanent. Also sowas, die werden schon auch irgendeine Strukturierung haben, die diesem Off-Season-Konzept ein Stück weit folgt. Aber dort ist eigentlich, dort werden, die werden halt immer gepampert. Das ist, die werden das ganze Jahr betreut. Und das ist irgendwie ganz anders aufgebaut. Warum auch immer, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum der Fußball sich da so anders verhält. Weil, wenn ich jetzt so an Handball oder Volleyball in Deutschland denke oder auch an Basketball, da ist das auch so, dass es eine Off-Season gibt, wo nichts passiert, wo auch die Hallen zu sind im Sommer, wo die auch nicht trainieren können, die treffen sich.
Das ist ja zum Beispiel auch, also wenn man da wieder nach Amerika schaut, die amerikanischen Basketballer und Basketballerinnen, da gibt es ganz viele tatsächlich, die dann, also da ist auch diese Offseason über den Sommer, über die Sommermonate, die dann nach Europa zum Beispiel kommen und in der Offseason in Amerika in Vereinen in Europa oder so spielen. Ne? Oder da mittlerweile gibt es da auch noch so Ligen, die Spieler quasi selber gebildet haben auch, um da weiter auch zu spielen. Ne?
Wobei wir da ja natürlich die Frage stellen, ob sie da dem Konzept der Offseason noch entsprechen. Da geht es, glaube ich, um nichts anderes, als um noch ein bisschen Geld zu verdienen.
Ja gut, und das ist natürlich, genau, das ist Profisport und da geht es natürlich auch um Geld verdienen. Aber deswegen, um nochmal wieder den Bogen jetzt zu schlagen zu deiner Frage, die du mir eigentlich gestellt hattest, Thorsten. Du hattest ja gesagt, bei uns ist die Offseason oft im Herbst, aber ich glaube, das ist einfach, weil das sportartenspezifisch so ist, weil das hängt einfach von der Saison ab, wie das in den verschiedenen Sportarten ist. Wir haben jetzt darüber gesprochen, Football, genau. Basketball, da ist halt im Sommer die Offseason. Ne? Und deswegen war das bei mir ja auch so, weil ich am letzten Juni-Wochenende die Challenge Rot gemacht habe. Das war mein absolutes Highlight und dann war halt auch irgendwie im Sommer dann schon Offseason danach. Aber beim Laufen ist es ja typischerweise so, dass die Leute häufig im Frühjahr so ein Wettkampf-Highlight haben und dann halt im Herbst nochmal ein Wettkampf-Highlight und danach dann halt in die Offseason gehen. Und deshalb ist es, glaube ich, im Laufsport oder auch, wenn wir jetzt auf den Triathlon gucken, wo ja auch noch im Anfang September so die letzten Wettkämpfe bei uns so in Europa stattfinden, dass man danach in die Offseason geht. Also das hängt, glaube ich, eher damit zusammen, weil das sportartenspezifisch bei uns so ist, dass eben diese Wettkampf-Highlights entsprechend dann nochmal im Herbst liegen. Ne?
Ja, wobei, also beim Triathlon ist ja so ein bisschen die Besonderheit, dass die klassischen Trainingspläne haben ihr Highlight irgendwann im Juni, spätestens Anfang Juli. Dann gibt es ja im Triathlon in der Regel auch so um die Ferienzeit eigentlich so eine Wettkampfpause in Europa.
Wobei kaum, das ja auch eine organisatorische Sache ist.
Ja, also eine rein organisatorische, genau, weil da finden einfach so gut wie keine Wettkämpfe in Europa statt, weil alle Leute im Urlaub sind. Und dann trifft man sich klassischerweise nochmal für den Herbstmarathon oder für das Herbstlauf-Event oder so, hat dann dort nochmal ein Highlight und geht dann in die Off-Season. Dadurch ergibt sich das eigentlich so, dass häufig in diesen Standard-Triathlon-Themen auch der Herbst dann die Off-Season ist.
Na und beim Laufen ist es ja auch so, dass du einerseits, also dass man wieder im Sommer auch nicht so viele Wettkämpfe stattfinden, wegen halt Ferien und Urlaubszeit. Aber und ich denke mal, ein Punkt ist auch, dass das Wetter halt eine Rolle spielt. Also wenn man jetzt auf die Profis wieder guckt und es ist einfach für Amateursportler sind ja auch und Sportlerinnen sind auch oft welche, die doch irgendwie Bestzeit laufen wollen. Und da ist halt das Sommerwetter eben einfach auch nicht optimal und da sind die Temperaturen im Frühjahr oder im Herbst dann besser geeignet, um auch Höchstleistung bringen zu können. Das könnte natürlich auch eine Rolle spielen. Ich weiß gar nicht, ob es so ist. Ist nur eine Vermutung. Ist so.
Also du hast als Veranstalter ja eine gewisse Verantwortung auch Sportlerinnen und Sportlern gegenüber. Und ich sag mal, wir wissen alle, also ich sag mal, wir kennen das ja von der Adidas City Night hier in Berlin. Die ist ja immer Ende Juli irgendwann. Und ich meine, da ist es kaum ein Jahr, dass da abends unter 20 Grad sind, wenn die stattfindet. Und die findet ja das genau deswegen abends spät statt und ist nur ein 10-Kilometer-Lauf. Ne? Also ist alles gechillt und ich glaube, das geht alles gut. Aber wenn ich mir überlege, was das immer für eine Hitze ist und dann Also dort einen Halbmarathon oder einen Marathon zu veranstalten, ist dann schon echt dann gefährlich.
Also da, mir fällt da immer spontan der B2Run ein, der tendenziell, also natürlich auch unterschiedlich, aber hier in München ist der immer im Juli gewesen, Anfang Juli. Und der ist natürlich auch abends, aber ich meine, da waren es regelmäßig um die 30 Grad und mehr. Ne? Und das ist halt ein 6-Kilometer-Lauf, wobei man da wiederum aufpassen muss, weil es sind halt auch sehr viele am Start, die eben nicht so fit sind, weil das ja auch so ein richtiges Breitensport-Event ist.
Ja,
wo dann halt auch nochmal der Ehrgeiz dann zuschlägt. Und das ist ja gar nicht ganz ohne. Ne? Also das ist, aber jetzt, klar, ihr habt schon recht, wenn man uns das Laufjahr anschaut, früher sind halt oft die absoluten Highlights. Und ich meine, ich sag jetzt mal so Mitte Mai wird das dann schon deutlich weniger. Ja. Weil das verschiebt sich in den letzten Jahren ja auch. Aufgrund auch der Temperaturentwicklung. Und dann geht es Ende September eigentlich wieder los. Also mit den größeren Events. Ne? Das ist dann so Berlin-Marathon, das ist oft so ein Auftakt.
Ja.
Und der zieht sich dann, ich sag mal, wenn wir jetzt auf Marathon schauen, aber da hängen ja die anderen Läufe oft mit dran. Aber ich sag jetzt so, der letzte, der mir so bekannt ist, der Frankfurt-Marathon, der irgendwo Anfang November.
Ich glaube, dieses Jahr ist der sogar Ende Oktober. Dieses Jahr ist der.
Ja, genau. Also immer so in dem letzte Oktober, Anfang, 1. Novemberwoche irgendwie so in der Dreh. Und danach ist ja eh erstmal so eine Pause, wobei es nicht ganz stimmt. Gibt natürlich unseren Kinderherzenlauf, der dem Ganzen jetzt entgegenkommt, ne, der am 12.11. ist.
Ja, wobei da ja auch dann, sag ich mal, wenn wir davon sprechen, dass man auf dem Leistungshöhepunkt sein will, ja, ist das ja jetzt nicht unbedingt das Ziel unseres Kinderherzenlaufs.
Das war jetzt, ne, natürlich auch voll scherzhaft gemeint. ja, und dann im Winter, klar, im Winter ist halt, gibt es halt auch wenige Wettkämpfe und da kommt das Ganze her, aber vielleicht, bevor wir mal uns noch genauer und intensiver damit beschäftigen, was das eigentlich überhaupt ist und warum man das überhaupt so macht, vielleicht nochmal zurück. Wir haben jetzt über Profis gesprochen, wir haben über verschiedene Sportarten gesprochen. Hanna, du hast von diesem Jahr erzählt. Wenn ihr jetzt mal so eure sportlichen Jahre so reflektiert, ne, die aktuellen, auch die spätere, die früheren, habt ihr eigentlich immer so eine bewusste Saisonpause gemacht?
Ja, also außer in meinem allerersten oder in den ersten zwei Triathlon-Jahren, weil ich es da einfach noch nicht besser wusste. Da habe ich den großen Fehler, auf den wir nächste Woche dann noch kommen werden, wenn es um die Saisonplanung geht, wann man denn eine Saison planen sollte und wie, den habe ich dann immer gemacht und habe dadurch eigentlich keine Off-Season gehabt, aber das habe ich so zwei Jahre und dann, das waren eh so Zeiten, wo ich einfach sehr viel Sport gemacht habe. Und deswegen war das, glaube ich, auch nicht so schlimm. Da habe ich ja nicht so spezifisch trainiert. Von daher aber danach dann eigentlich schon ziemlich regelmäßig, ne? Dass auch wir das konsequent geplant haben, unsere Off-Season.
Ja, also ich muss dazu sagen, ja, also kann ich bestätigen, was Carsten sagt. Und bei mir war das aber auch so, als ich so ein bisschen mehr in den Ausdauersport reingekommen bin. Das war ja eigentlich, das war in der Zeit, wo Carsten und ich uns auch kennengelernt hatten. Und Carsten war da halt schon so ein bisschen tiefer in dem Triathlon-Thema drinne. Und ich kam zwar vom Leistungssport, aber von Ausdauersport hatte ich jetzt nicht so viel Ahnung. Und da hat Carsten mich tatsächlich auch dankenswerterweise da immer ein bisschen in den Hintern getreten, sag ich mal, dass ich wirklich auch eine Offseason gemacht habe. Weil ich war da so ganz typischer Läufer, Läuferin, die so Bock hat, was zu machen und ehrgeizig ist und Wettkämpfe, ne? Und dann, ich war da auch ganz typisch so nach dem Motto, ja, was soll das? Wieso soll ich denn jetzt hier eine Offseason machen? Ich will trainieren, ne? So. Und Carsten hat da dankenswerterweise bei mir dann auch da die Bremse ein bisschen reingelegt. Mich dann da von Anfang an schon dazu sozusagen mehr oder weniger gezwungen, sodass ich dann nicht, so wie du das Carsten gesagt hat, als er es am Anfang nicht besser wusste, das wäre bei mir sonst auch so gewesen, aber ich habe dann das von Anfang an eigentlich konsequent gemacht, weil Carsten da mir da den Input gegeben hat.
Und wie war es bei dir, Thorsten, bevor du unsere Pläne gekriegt hast? Ja, da war dann auch eine drin, da weiß ich es, aber...
warte mal, ich gehe noch mal kurz auf Hanna ein, weil das ist so typisch für Läuferinnen und Läufer. Ja. Und das ist mir auch schon so extrem oft vorgekommen. Und deswegen, also wer jetzt mal irgend so ein Laufbuch zu Hause hat, ne? Also ich sag jetzt mal die gängigen, schaut mal rein und sucht mal danach. Also wie gesagt, schaut nach Übergangsperiode, weil Offseason werdet ihr dann nirgendwo finden. Und das sind irgendwie Mini-Abschnitte und das überlesen die meisten. Ne? Und so nach dem Motto, der Herbstwettkampf ist vorbei, die Winterlaufserie steht kurz bevor, ja, ne? Und es geht jetzt weiter.
Geht nahtlos weiter.
Und das ist so typisch. Und das ist meiner Meinung nach, vergibt man damit einfach eine Chance. Und ja, also ich habe es immer gemacht. Also ich komme halt auch, ich habe ja auch von Anfang an Triathlon gemacht. Das heißt, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Triathlon beschäftigt und da ist es immer irgendwie zwangsläufig das Thema gewesen. Und mein typisches Sportjahr sah auch so aus, genau wie Carsten, du das beschrieben hast. Früher war spezifisch die Triathlon-Vorbereitung mit einem Laufwettkampf vielleicht dabei. Dann gab es die 2, 3 Triathlon-Wettkämpfe. Ich habe nicht so viele gemacht, aber meistens habe ich tatsächlich versucht, Ende August nochmal so einen Wettkampf zu finden, weil das hat mir eigentlich persönlich immer am besten getaugt. Also ein Triathlon, wohlgemerkt. Ne? Und dann gab es im Herbst noch ein Laufjahr, also ein Laufevent, ne? Also ein Halbmarathon oder wenn ich den August Triathlon weggelassen habe, dann halt auch mal einen Marathon. Und dann habe ich immer 4 Wochen, 6 Wochen so gut wie gar nichts gemacht. Also einfach Sport nach Lust und Laune. Und am Anfang musste ich mich tatsächlich ziemlich dazu zwingen. Und später ist mir das in Fleisch und Blut übergegangen. Und im Gegenteil, je weiter ich in meinem sportlichen Weg vorwärts gegangen bin, umso wichtiger ist es geworden. Ich habe es einfach gebraucht. Also ich habe das im Prinzip gebraucht. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, welche Ziele oder warum man das eigentlich macht oder was das eigentlich überhaupt bringen soll. Also ich habe gemerkt, je mehr ich diese Jahre, dieses typische, also im Frühjahr auf das Event hintrainieren, also Winterfrühjahr auf das Event hintrainieren, die Form aufbauen, die ersten Events zu machen, im Sommer dann die Highlights, im Herbst dann nochmal eine kurze Pause, so ein kurzes Durchschnaufen und dann meistens aber im Herbst nochmal ein Highlight. Mein Burnout ist ein großes Wort, ne? Und es ist sicherlich auch das falsche Wort an der Stelle, aber ich habe es einfach gemerkt, ich war wettkampfmüde, das trifft, glaube ich, viel besser. Ich war einfach wettkampf- und vor allen Dingen auch trainingsmüde. Ich habe einfach gemerkt, mit jedem Jahr ist es mir schwerer gefallen, dann wieder Gas zu geben und weiterzumachen. Ich war nicht sportmüde, aber ich war es leid, dauernd in diesen Trainingsplan reinzuschauen und wieder einen Haken ranzumachen und wieder einen Haken ranzumachen. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach diese Frische gebraucht habe und zwar mental. Also für mich war das eine Zeit lang über das Jahr so ein bisschen Stress geworden, einen Plan abzuarbeiten. Das war am Anfang, hat es Spaß gemacht und war immer wieder cool, weil man merkt ja auch, wie man besser wird. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass da ja, so langsam ein bisschen der Stressfaktor steigt. Und das ist nämlich eine der Elemente, weswegen eine Offseason wirklich Sinn macht, ist halt so eine mentale Entlastung. Und einfach mal ja, vom Körper, vom Geist her, auch vom Training vielleicht mal loszulassen. Ein weiterer Punkt ist natürlich...
Warte mal ganz kurz, wenn ich da kurz einhake. Das ist für mich auch der elementarste Punkt einer Offseason. Ja. Also diese geistige Regeneration, das ist für mich auch der Hauptgrund, da kommen wir ja später noch dazu, was es da noch so für Gründe gibt, aber das ist für mich auch der Hauptgrund, warum eigentlich jeder, der regelmäßig trainiert, so eine Art Off-Season machen sollte. Mhm. Einfach, um diese mentale Frische wieder zu erlangen.
Das ist ganz sicher und das ist aber auch was nicht immer als erstes genannt wird, ne? Weil als erstes geht es dann immer oft um die körperlichen Sachen. Und ja, das ist natürlich auch wichtig. Also es ist wichtig, auch mal wirklich richtig zu regenerieren. Und beim Thema Regeneration kann ich nur wieder auf unsere Sendung vom 5. Oktober verweisen. Da haben wir uns ausführlich dem Thema Regeneration gewidmet. Und wenn das bei dir gerne mal unter dem Jahr hier und da mal zu kurz kommt, dann ist es jetzt die Zeit in der Offseason, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Letztendlich geht es darum, das Verletzungsrisiko zu minimieren und nicht immer wieder noch drauf zu hauen und noch mehr und noch mehr. Viele haben ja auch über das Jahr über, also ich rede jetzt nicht von Verletzungen, aber ne, da zwickt mal hier was und dann zwickt die Wade und dann ist es im Rücken mal. Und dann versucht man das so ja, drüber hinweg zu trainieren oder im besten Falle geht man zur Physio und lässt sich das Ganze da, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, wegmassieren. So funktioniert es natürlich nicht, aber ne, so denkt man ja oft. Ja, und es ist aber ja nur so eine Flickschusterei. Und in der Offseason hat man einfach mal die Möglichkeit, auch mal den Körper einfach auch die Ruhe zu geben. Und dann, was tatsächlich bei mir auch so ein Punkt war, also ich habe auch gemerkt, dass wenn ich stärker belastet war im Wettkampf oder sportlich mäßig, dann hat mein Immunsystem auch ein bisschen nachgelassen. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der nahezu nie erkältet ist. Aber da habe ich schon gemerkt, also wenn ich immer an der Belastungsgrenze trainiert habe oder ziemlich mit hoher Belastung und Intensität trainiert habe, ja, dann habe ich auch gerne mal so bei der kleinsten Windwehe schon die ersten leichten Erkältungssymptome. Es war zum Glück nie schlimm, aber wer ständig also erkältet ist, vielleicht auch so ein Thema, was für eine Offseason sprechen würde. Ne?
Ja, also
habe ich noch irgendwas vergessen?
Nee, ihr seid ja jetzt beide auch auf das Thema so einerseits mental, andererseits körperlich eingegangen. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, dazu sagen, ich finde das richtig, dass ihr das so betont habt, dass das vor allem mental wichtig ist, bin ich voll bei euch. Und da darf man halt auch nicht vergessen, dass die mentale Erholung ja auch mit der körperlichen Erholung zusammenhängt. Ne? Also das ist ja auch so, dass dann einfach körperliche Probleme kommen können, weil man eben mental nicht erholt ist. Ne? Und deswegen ja, bin ich da voll bei euch, dass das hauptsächlich für die mentale Regeneration super, super wichtig ist.
Jetzt haben vielleicht der eine oder die eine oder andere jetzt beim Zuhören gedacht, na okay, jetzt haben sie viel über Profi gesprochen, jetzt haben sie von ihren ambitionierten Wettkampfzeiten gesprochen. Ja, jetzt laufe ich aber nur in Anführungszeichen, habe keine Wettkampfambitionen und dann brauche ich das doch eigentlich gar nicht, oder? Und das ist meiner Meinung nach ein leider sehr verbreiteter Irrglaube, dass eben nur Profis oder sehr ambitionierte Sportler eine Offseason brauchen. Also es ist natürlich Fakt, je ambitionierter und auch je mehr du trainierst, desto wichtiger ist dieser Fakt, je wettkampforientierter auch. Es heißt aber eben nicht, dass es nur was für Profis ist. Also es gibt so ein paar Dinge, ich habe es schon gerade erwähnt, also wenn du mal hier und da immer mal wieder so ein Wehwehchen hast, mit dir rumschleppst, auch dein Immunsystem vielleicht nicht unbedingt immer das Beste ist, es ist ein guter Zeitpunkt, um sich da mal drüber Gedanken zu machen. Also je mehr Überlastungserscheinungen du im Prinzip hast, desto wichtiger ist es auch mal Pause zu machen und auch sich wirklich mal eine Off-Season zu gönnen. Meiner Meinung nach wird es auch im zunehmenden Alter wichtiger. Also das Thema Regeneration, wie gesagt, ich kann nochmal auf die Sendung zum 5. Oktober verweisen. Das Thema Regeneration ist etwas, was im Alter immer wichtiger wird und dementsprechend spielt auch die Off-Season eine Rolle. Und ja, wer jetzt nur zum Spaß und ohne große Belastungen läuft, der braucht es nicht unbedingt, wenn, und das ist die Einschränkung, die meiner Meinung nach ganz wichtig ist, wenn sonst im Sportalltag genug Zeit für Regeneration ist. Also wenn du an die Pausentage denkst und wenn du an aktive Regenerationsmaßnahmen denkst und das einfach bei dir im Alltag eingebaut ist, wenn auch dein Alltag nicht so voll ist, dass Sport noch irgendwo reingequetscht wird, dann und du keine Wettkämpfe machst, dann geht es vielleicht auch ohne Offseason, aber letztendlich selbst dann, wenn du merkst, naja, ganz so ideal, wie Thorsten das jetzt gerade beschrieben hat, ist es bei mir nicht, dann solltest du vielleicht mal drüber nachdenken.
Ich muss da noch mal kurz einhaken bei diesem Thema Überlastungserscheinung. Also das sehe ich ein bisschen anders, muss ich gestehen. Und zwar,
dafür diskutieren wir.
Wenn jemand permanent leichte Überlastungserscheinungen hast, wie du das gerade genannt hast, dann sollte er dringend mal seinen Trainingsplan prüfen oder ein Gespräch mit seiner Trainerin oder seinem Trainer führen. Weil dann, das ist eigentlich nicht gesund. Und das ist zwangsläufig dann irgendwann eine Verletzung. Und die kuriert man dann wahrscheinlich auch nicht mehr in 4 Wochen Offseason aus. Deswegen, also ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich weiß, du meintest es eigentlich auch, glaube ich, ein bisschen anders mit den Überlastungserscheinungen. Und zwar, wenn wir in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung auf unseren Saisonhöhepunkt sind, trainieren wir ja ein Stück weit am Limit. Dann kommt der Wettkampf und danach ist körperlich eigentlich eher auch tot. Also irgendwie ist der Körper dann ja wirklich auch leer und braucht diese Erholungsphase, diese besondere. Und man fühlt sich vielleicht in den letzten 2-3 Wochen vor dem Wettkampf jetzt nicht unbedingt mehr besonders frisch, auch im Training.
Genau,
und
ja.
ist dann einfach, also man regeneriert zwar natürlich vor dem Wettkampf, aber pumpt den ja dann auch noch drauf. Ich glaube, das meintest du eher mit Überlastungserscheinungen, so dass also dieses Training am oberen Limit dann auch wirklich wieder zurückzufahren und dann massiv diese Regeneration einzuführen, weil wie gesagt, dieses dauerhafte Überlastungserscheinung, dann redet mal bitte mit Trainerinnen oder Trainer oder aber sucht euch einen anderen Plan.
Aber auch wenn wir jetzt auf den oder diejenige schauen, der oder die halt sagt, okay, ich mache keine Wettkämpfe, ich mache halt regelmäßig mein Training das ganze Jahr über durch und ich brauche doch eigentlich keine Offseason, da würde ich trotzdem sagen, das wäre trotzdem mal wichtig, das zu machen. Mhm. Aber dann muss man das nicht so, möglicherweise auch nicht so in diesem offiziellen Rahmen und wie wir das jetzt beschrieben haben, das ist meistens im Herbst, sondern das kann ja dann auch zum Beispiel der Familienurlaub im Sommer sein, ne, wo man dann sagt,
jetzt nimmst du mir schon den nächsten Punkt vorweg.
Oh, Entschuldigung. Dass man dann sagt, im Urlaub, da muss ich jetzt nicht unbedingt hier nach Plan trainieren und da lasse ich die Zügel mal ein bisschen lockerer und da schalte ich auch mal ab, ohne dass ich mich da jetzt so diszipliniere sportlich, wie ich das sonst im Alltag mache. So, das würde ich dann eher so sehen, dass das dann auch total okay ist. Aber ich will gar nichts vorwegnehmen. Wir kommen ja sicher auch zu der Frage in dem Zusammenhang, wie lange so eine Offseason sein soll, auch das spielt ja eine Rolle, ne?
Also eigentlich gleich der nächste Punkt, aber vielleicht gehen wir noch mal kurz, Carsten, danke fürs Richtigstellen. Tatsächlich habe ich mich da wahrscheinlich ein bisschen unglücklich ausgedrückt, denn tatsächlich ist es so, wenn du, also wie du sagst, also wenn du permanent irgendwelche Überlastungserscheinungen hast, dann hast du eher ein größeres Problem, als dass das mit einer Offseason weggeht. Da gehört dann schon ein bisschen mehr dazu, aber in meiner Welt, ne, vielleicht um da noch was zu sagen, in meiner Welt habe ich null, also wenn ich wirklich eine Schmerzskala von 0 bis 10 mache, dann habe ich beim Training 0. Und das ist bei mir auch in der Regel so. Ne? Und es gibt aber natürlich so in Zeiten, ich sage jetzt mal, ne, nehmen wir mal wieder das Extrembeispiel Marathontraining, ja, da ist es halt nicht mehr ganz so. Ne? Das ist halt so der Tanz auf der Rasierklinge. Da ist es dann halt, dann zwickt es halt auch mal eine Kleinigkeit. So hatte ich das eher gemeint. Aber wenn das natürlich regelmäßig passiert, dann ist da eine ganz andere Baustelle. Also 2-3 Wochen vor dem Saisonpunkt, ja, ist wahrscheinlich eher normal. Manchmal ist es auch eher im Kopf. Kommt ja noch dazu, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, okay.
Ja, genau.
Also vielleicht, wenn du die Übergänge, weil wir das ja, da will ich auch nochmal den Hinweis auf die letzte Folge, ne? Für die, die es noch nicht angehört haben, da haben wir ja darüber gesprochen, der Unterschied Wettkampf-Genussläufer. Und wir haben ja eigentlich ganz klar festgestellt, dass die Übergänge ja dermaßen fließend sind. Und es gibt halt, glaube ich, den ganz extrem nur Wettkampfläufer und den ganz extrem nur Genussläufer. Die sind die absoluten Ausnahmen und die meisten sind irgendwo dazwischen.
Ne? Ja.
Und dementsprechend, also denk mal drüber nach. Und Hanna, du hast ja eigentlich schon vorweggenommen. Wir haben jetzt vom Herbst gesprochen oder wir sind jetzt auch im Herbst und so von der klassischen Triathlon-Saison, aber im Prinzip, wann die stattfindet, ist erstmal völlig egal. Also, was macht man in der Offseason und wie lange dauert sie? Vielleicht gehen wir mal zu dem Thema über. Das Erste, was man macht, ist Pause. Aber macht eben nicht nur Pause. Ne? Und also Pause heißt wirklich gar nichts tun. Das kann kurzfristig durchaus sinnvoll sein. Langfristig ist es aber sicher nicht. Also das heißt mal eine Woche, 2-3, je nachdem, was so deine Highlights waren und wie weit du trainiert hast und wie sehr du es auch brauchst. Mal gar nichts tun, tut ganz sicher gut. Aber wenn wir sagen, dass üblicherweise eine Offseason so, ich sag mal, 4 bis 8 Wochen lang ist, so in der Regel, dann solltest du nicht 2 Monate lang gar nichts tun, weil das wird, da fängst du schon wieder weit vorne an. Also kurzfristig mal eine Pause zu machen, ist durchaus sinnvoll, langfristig aber nicht. Also am Anfang vielleicht mal 2 Wochen nichts tun und dann so langsam irgendwas. Aber da sage ich gleich noch was dazu. Also der Jahresurlaub, von dem du gesprochen hast, Hanna, ne, für ambitionierte Sportler ist es zu wenig aus meiner Sicht. Ne? Für die Hobbyläufer, die keine Wettkampfambitionen haben, ist es vielleicht sogar genau die perfekte Zeit, um mal 2, 3 Wochen. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, ohne schlechtes Gewissen nichts zu tun.
Aber,
ne? Weil das ist ja auch was wir dauernd lesen. Ne?
Ja, das stimmt.
Jetzt habe ich im
Also was ich noch ein bisschen in Frage stellen würde, was ich ein bisschen, also zumindest mal differenzierter sehen würde, je nachdem, wie wir das definieren. Ich würde nicht sagen, dass jetzt der totale Hobbyläufer oder Hobbyläuferin, der keine Wettkämpfe läuft und einfach regelmäßig Sport macht, dass der 4 Wochen Offseason braucht. Also bei mir würde ich immer sagen, eine Offseason dauert 2 bis x Wochen tatsächlich. Also ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt, so wenn wir jetzt auch wieder auf unsere Ausdauerclub-Mitglieder schauen,
ich finde das,
dass das 2 Wochen, 2 Wochen können da total ausreichend sein. Also 4 Wochen würde ich jetzt nicht als unterstes, weil dann kriegen vielleicht schon unsere Hörer und Hörerinnen jetzt total Angst. Das ist ja so, das, was du gesagt hast mit dem schlechten Gewissen. Oh mein Gott, ich muss jetzt einen Monat lang quasi nichts machen und dann ist doch alles meine Form weg und oh mein Gott.
Aber ich
sage euch aber gleich, dass ihr nichts machen muss.
Ich finde das total spannend, dass wir jetzt hier, dass ich das so auch in unserem Trainingsalltag, in unserem Trainingswissen so eingebürgert hat, dass man diesen Teil als Off-Season bezeichnet, wo man tatsächlich ohne Trainingsplan eigentlich trainiert.
Deswegen habe ich auch gesagt, je nachdem, wie man es definiert.
Wir haben aber ganz am Anfang ja gesagt, die Off-Season ist die Zeit zwischen 2 Saisons, die ja im Profisport, also wenn wir mal in die NFL gucken, dort endet die Saison Anfang Februar, da ist der Super Bowl und die neue Saison beginnt im September. Und alles das dazwischen ist Off-Season.
Und die Leute, die nicht, die Mehrzahl der Vereine, die nicht in die Playoffs kommen, da ist schon Ende des Jahres Schluss.
Genau, da ist im Anfang Januar Feierabend.
Das ist aber auch extrem Beispiel. Ja,
aber das ist aber genau der Punkt. Die Leute verbinden mit Off-Season immer Trainingspause.
Ja, genau.
Genau.
Und das ist eben genau.
Das ist es aber nicht.
Genau, und das ist aber genau das Problem, weil sich das irgendwie, hat sich das so weit runter reduziert, dass das heute fast synonym immer verwendet wird. Obwohl es tatsächlich ja gar nicht so ist. Auch in unserer Trainingslehre ist es ja nicht so. Da kommen wir ja jetzt genau gleich dazu. Natürlich macht es Sinn, auch mal eine Woche nichts zu tun oder 2. Da geht auch keine Form verloren. Das ist auch alles ganz großer Quatsch, wer das glaubt oder sich erzählen lässt. Da geht überhaupt nichts verloren, in 2 Wochen nicht Sport machen. Wenn das so wäre, wären alle Top-Sportler nachts immer, also da wären alle Profifußballer nach ihrem Urlaub sofort unfit. Also
ja, aber ne, jetzt würde jemand wieder, der jetzt hier uns hinterfragen will, würde sagen, was war denn immer mit Jan Ullrich?
Der hat lange Off-Season gemacht und vor allen Dingen hat er so ein paar andere Sachen, die man in der Off-Season falsch machen kann, da kommen wir später im Podcast dann noch dazu, sehr ausgiebig gemacht. So. Vor allen Dingen das Essen war bei dem ein Thema immer.
Wobei das tatsächlich, aber da können wir vielleicht nachher wirklich nochmal drüber diskutieren. Lass uns mal das Jan Ullrich zurückstellen, weil ich weiß gar nicht, ob das so schlecht war für ihn, weil das ist ja auch wie alles eine individuelle Sache. Ne? Und genau, also 2 Wochen absolute Pause ist fein. Alles, was darüber hinausgeht, sollte eben dann schon wieder mit Sport belegt sein. Und,
Muss nicht.
Beginn halt mit aktiver Erholung.
Ja.
Geh spazieren. Mach Sport mit geringer Belastung, geh mal Radfahren und zwar nicht die nächste knackige Rennradeinheit, sondern fahr halt in den nächsten Biergarten, ich sag's jetzt mal einfach aus bayerischer Sicht, ne? Und mach mal einen Tagesausflug mit deiner Familie mit dem Rad, geh mal wandern, ne? Ganz großes Hobby auch von mir, wobei auch da, also so ein richtiger Bergwanderertag ist mit Sicherheit belastender als ein Lauftraining. Aber also, ne, das geht auch, kannst ja auch was anderes machen, also so lockerer Spaziergang, kürzere Wanderung und so weiter. Also alle diese Dinge gehören meiner Meinung nach genau in diese Off-Season und sind aktive Erholung. Also spazieren gehen ist meiner Meinung nach immer, sollte immer stattfinden, aber der Rest ist so spezifisch. Wenn du laufen willst, von mir aus geh laufen, aber lauf keine Intervalle, lauf keine langen Einheiten, mach eben so viel Alternativsport wie möglich. Also was zum Beispiel für mich ganz klar spricht, was immer wieder so eine Sache ist, was gerne mal in dieser, für Leute, die sich das ganze Jahr über auf eine Sportart konzentrieren, macht mal in dieser Zeit was Neues, probiert mal was Neues aus. Geht von mir aus mal klettern oder, ne, also versucht mal irgendwas, was ihr mal gesehen habt, wo ihr sagt, das will ich jetzt mal ausprobieren. Jetzt ist die Zeit, mal Badminton spielen, was auch immer
das euch wieder Spaß macht. Das widerspricht aber rein physiologisch ein bisschen der Aussage geringe Belastung. Also wenn ich eine Sportart mache, die ich sonst nie mache, ist das für meinen Körper eher eine viel höhere Belastung, wenn ich nicht gerade Schach spiele, ersatzweise.
Ja, aber, du weißt, was ich meine.
Aber, also auch da wieder, ne? Also ich glaube, das müssen sich die Leute bewusst werden, dass halt das Mentale so eine Rolle spielt. Ne?
Genau.
Weil wenn wir jetzt mal wieder auf mein Beispiel von diesem Jahr zurückkommen, ne, kann ich jetzt sagen, ich habe 3,5 Monate Off-Season gemacht dieses Jahr. So, und ich habe nach meiner Langdistanz in Rot 10 Tage komplette Sportpause gemacht. Also ich habe 10 Tage wirklich gar keinen Sport gemacht. Dann habe ich wieder angefangen mit Sport und dann war das nicht so geplant, ja, dass ich so eine lange Off-Season mache. Das lag dann ja auch ein bisschen einfach an Sachen, die irgendwie passiert sind in meinem Leben, dass das dann irgendwie, also ich hatte eigentlich schon vor, dann noch irgendwie Wettkämpfe so ein bisschen zu machen, das war aber dann einfach, ist ein bisschen was passiert im Leben und dann habe ich das zurückgestellt. Und aber auch dann habe ich schon 2-3 Mal den Versuch gemacht, wieder ins planbasierte Training einzusteigen, sag ich mal, wie ich es so nennen darf, ne? In den Trainingsplan einzusteigen, hab dann aber schnell wieder gemerkt, okay, ich bin noch nicht so weit. Ich war vom Kopf her noch nicht so weit, ne? Und das hat jetzt wirklich, das hat 3,5 Monate gedauert. Jetzt habe ich Mitte Oktober wieder jetzt angefangen mit Training nach Trainingsplan. Und das heißt nicht, dass ich auf einem Trainingslevel bin, auch nur annähernd von dem, was ich in meiner Langdistanzvorbereitung gemacht habe. Es geht nur darum, trainieren nach einem Trainingsplan. Ne? Und das hat bei mir wirklich 3,5 Monate gedauert. Und das, wie gesagt, das war jetzt nicht so geplant, aber ich habe dann auch auf mich und meinen Kopf und meinen Körper dann einfach gehört. So, und ich glaube, das war auch wichtig, dass ich mir die Zeit gegeben habe. So, ne? Weil es hat halt einfach so lange gedauert.
Gut, das ist natürlich jetzt, also Langdistanz ist tatsächlich halt wirklich ein krasses Beispiel, weil also ich weiß, dass ich fast ein halbes Jahr lang wirklich nichts gemacht habe, sondern genau so, wie du es beschreibst. Ne? Halt einfach nur Sport nach Lust und Laune. Und das ist eigentlich auch mein Plädoyer. Also im Prinzip geht es darum, nach einem Lust- und Laune-Prinzip zu machen. Also mach, was dir Spaß macht. Es gibt aber trotzdem eine Regel, mach nicht zu viel. Carsten hat schon gesagt, also das mit dem neuen Ausprobieren, klar, wenn du natürlich eine völlig neue Passion entdeckst, dann kann auch schnell die Gefahr bestehen, dass man dann Feuer und Flamme ist und halt übertreibt. Ja, das sollte jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sinnvoll, kann schon mal passieren, aber sollte halt nicht dauerhaft so sein.
Aber das ist auch die Leute, die dann wieder so die da so diesen Zwang haben, oh Gott, ich verliere Form. Und dann, das sind nämlich die dann sagen, okay, die sagen alle Alternativsport klettern, dann fangen die auf einmal an, jeden Tag 3 Stunden in die Kletterhalle zu gehen. Ne? So, also die gibt es ja. Diese
also Leute. Alles mit Maß und Ziel. Das ist immer, und ich meine, wenn wir jetzt vielleicht mal...
Ich würde eher sagen, mit Maß und ohne Ziel.
Ja.
Ja, stimmt. Oh, das ist sogar besser. Ja, gut gesagt, Carsten. was so ein Punkt ist, da wir ja alle, also da können wir uns ja, glaube ich, auch nicht ausnehmen, alle sehr mit Sportuhr unterwegs sind und dann halt auch die Trainingsumfänge sehen. Und wer das jetzt mal so einfach mal als grobes Beispiel und als grobe Faustregel, aber nehmt mich da jetzt bitte nicht zu ernst an der Stelle, aber ich sage jetzt mal grob 50% vom sonstigen Normal, was auch immer dieses Normal für dich ist, ist vielleicht eine Faustregel, die so... Also das ist natürlich individuell, aber so, das, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man da so in der Richtung geht. Es ist aber, es kommt wirklich drauf an, auf welchem Level du auch vorher trainiert hast. Wenn du jetzt wie Hanna auf eine Langdistanz trainierst, ist das natürlich wahrscheinlich 50% viel zu viel immer noch.
Also
viel, viel zu viel. Wenn du aber jetzt 3 Stunden, 4 Stunden Sport in der Woche machst und jetzt zum Beispiel unserem Ausdauerclub-Plan folgst, was ja so in dem Umfang so, ich sag jetzt mal 4 Stunden vielleicht ist, Mit allem, da ist es dann schon okay.
Ja, also da kannst du auch trotzdem 4 Stunden dich irgendwie, also ne, also kommt ja drauf an, was definierst du dann wieder als Sport, genau, ne? Wenn du sonst läufst und dann sagst, ich mache lange ausgiebige Spaziergänge, dann kann dann auch sein, dass das von der Dauer her am Ende mehr ist, als das, was du an Laufen normalerweise im Training. Ist natürlich auch total okay, ja. Da geht es dann darum, halt auch die Intensität rauszunehmen.
Ich würde es tatsächlich auch so ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, in dem Moment, wo der Sport keine übergeordnete Rolle mehr in deinem Freizeitgestaltung hat, bist du auf einem guten Weg, eine gute Offseason zu machen.
Das ist eine ganz gute Definition.
Guter Punkt.
Ja. Weil, also, du hast ja einfach das Thema, also, man sagt ja dann auch immer, ja, triff dich in der Zeit mit Freunden, geh ins Kino, geh ins Theater, mach Dinge, die du sonst nie machen würdest. Meistens ist es ja ehrlicher halber so, mach in der Zeit es mit Menschen, die nicht aus deiner Sportbubble kommen. Genau. Weil die haben normalerweise für deinen Sport kein Verständnis. Irgendwann verschiebt sich das, dass man eh nur noch mit Leuten ins Kino geht, die erst mit einem 30 Kilometer laufen und
das
dann ins Kino
total
gehen.
Übertrieben.
Ja, also jetzt Carsten, so über
30 Kilometer mal warst du. Ja, also die Freundschaftsbubble verschiebt sich ja in der Regel dann doch irgendwie so ein bisschen, wenn man regelmäßig Sport macht.
Bei mir übrigens nicht so, aber
ja. Ja, bei uns ist das so, ja.
Also wenn man, also zumindest wenn man im dauerhaft im Triathlon-Umfeld unterwegs ist, kommt das zwangsläufig, weil das Training einfach so eine hohe Gewichtung irgendwann kriegt, dass die Leute es erst mitmachen müssen und das machen einfach nicht viele mit, das muss man einfach so ernsthaft sagen. Deswegen also ich glaube, das ist eine gute Off-Season zeichnet sich dadurch aus, dass der Sport in deiner Alltagsgestaltung keine übergeordnete Rolle mehr einnimmt.
Ja.
Und dann ist es eigentlich auch fein. Und
wenn du dir vorgenommen hast, morgen laufen zu gehen und irgendjemand anruft und sagt, wir machen morgen Abend das und das, kommst du mit, dass du diesmal sagst sofort ja und nicht muss noch trainieren.
Ne? Genau, und vielleicht sagst du dann, damit es sich für dich nur richtig anfühlt, ja, ich komme mit und gehst halt nur eine halbe Stunde vorher laufen. So, dann hast du viel weniger gemacht, wie du geplant hattest. Alles ist fein, du fühlst dich gut und kannst
wir
trotzdem.
Planen ja nicht.
Genau, ja, wie du für dich im Kopf vorgenommen hattest.
Manche gehen, es geht ja nicht ganz ohne.
Ja,
aber
und schon passt das.
Was meiner Meinung nach aber durchaus beibehalten werden darf, zumal wenn du zu denen gehörst, wie ich, dass das sonst gerne auch mal vernachlässigt, also Stabi-Training darf meiner Meinung nach gerne beibehalten werden, Yoga und Mobility sowieso, kannst du eher sogar intensivieren. Und was noch ganz gut in der Off-Season reingehört, da sind wir wieder bei der nächsten Folge, wo wir das Thema Saisonplanung aufgreifen werden. Meiner Meinung nach gehört das ganz stark rein, so die alte Saison, daher kommt ja auch der Name, also ne, das sportliche Jahr, wenn wir jetzt mal von der aktuellen Zeit hingehen, mal so ein bisschen Revue passieren lassen und eben auch die neue Saison planen und wie das Ganze funktioniert und wie wir das meinen. Im Prinzip, da kann ich nur auf die nächste Folge verweisen. Und letztendlich, das machst du so lang, Hanna hat es eigentlich so schön gesagt, bis du wieder mal richtig Bock auf Sport hast und bis dich richtig wieder auf neue Ziele freust.
Ne? Ja, und auch merkst, okay, ich brauche das jetzt wieder nach Plan zu trainieren. So, ne? Also
genau.
Das stellt sich ja bei den meisten auch relativ schnell ein, die das über den Großteil des Jahres machen.
Gut, dann lass uns mal noch über die größten Fehler der Off-Season
sprechen. Dinge, die man nicht machen sollte. Also was man nicht machen sollte, haben wir eigentlich schon angedeutet. Ne?
Ja. Haben wir eigentlich schon alles soweit gesagt.
Zu hart und zu viel Sport machen, also wenn du jetzt, ne, auch vielleicht mit neuem Sport, das was Carsten gesagt hat, also wenn du jetzt zum Beispiel eine lange Mountainbike-Tour machst und normalerweise nur laufen gehst, dann ist das keine optimale Off-Season. Intervalle gehören überhaupt nicht da rein.
Ja.
Und dann gibt es halt noch das große Thema Essen und Alkohol. Vielleicht fangen wir mal mit dem Thema Essen an. Wenn wir weniger Sport machen, dann ist es ja ganz klar, dass wir einen geringeren uns sollte klar sein, dass man einen geringeren Kalorienbedarf hat, weil man einfach weniger trainiert. Und jetzt passt aber zu einer Off-Season ja auch wunderbar der Genuss, ne? Und vielleicht mal einmal mehr essen zu gehen als sonst. Ja, und dann macht sich das sofort auf der Waage bemerkbar. Ne? Wir haben das Beispiel Jan Ullrich gesagt. Ich meine, gut, das ist vielleicht ein krasses Beispiel für die, die es noch wissen. Aber macht es was, wenn man mal in der Offseason 2-3 Kilo zunimmt?
Also erstmal nimmt man in den ersten 2 Wochen in der Regel nichts zu, was man nicht sofort in der Firma wieder anfängt mit sich bewegen und nicht auch sofort wieder verliert. Ne? Der Körper lagert ein bisschen Wasser ein am Anfang, weil er einfach da ein bisschen Ruhe reinkriegt. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht so, dass wenn ich jetzt mal 2 Wochen schlemme und nicht trainiere,
ja, 8 Wochen.
Dann, ja, selbst bei 8 Wochen nimmst du nicht so viel zu, dass du es nicht auch ordentlich wieder runterkriegst.
Also
da musst du schon echt extrem viel mehr essen, wie du verbrauchst, damit du in 8 Wochen so viel zunimmst. Und das ist auch so ein bisschen das Besondere, weil dieses Thema Jan Ullrich ja immer ein Thema war, der hat, soweit ich das beurteilen kann von außen, aus den Erfahrungsberichten und das, was so bekannt ist, ging denen seine Offseason auch immer länger. Der ist auch relativ spät dann immer wieder in das geregelte Training eingestiegen. Der war ja eh kein Trainingsweltmeister, sagt man. Und der ist einfach ins Wintertrainingslager ins Frühjahrstrainingslager mit richtig Übergewicht gekommen. Also der ist wirklich, der hat dann eben 3 Monate gar keinen Sport gemacht und nur gefeiert.
Weiß ich nicht, ob das so ist,
so,
aber für einen Profisportler, der damit sein Geld verdient, wird das halt nicht passen. Und da würde ich auch gerne ansetzen, weil ich finde persönlich mittlerweile, ehrlich gesagt, dass da jeder für sich so ein bisschen seinen Weg finden muss. Und wenn man sagt, okay, in der Offseason haue ich richtig auf den Putz, ja, und genieße auch mal regelmäßig über die Stränge hinaus. Und nach der Offseason gehe ich dann wieder in mein meine strenge Routine, was irgendwie Sport und auch Ernährung angeht. Und das ist für mich fein, auch wenn ich in der Offseason, auch wenn die ein bisschen länger dauert und da irgendwie ein paar Kilo drauf packe, weil ich weiß, wenn ich dann wieder ins geregelte Training reingehe, dann verliere ich das auch schnell wieder. Ne? Also ich muss da an einen Bekannten von uns denken, der hat das auch relativ krass so gemacht. Also der kam auch aus der Münchner Ecke und der hat dann wirklich Offseason, dann Oktoberfest und dann hat er richtig Gas gegeben, ne? Und hat dann auch wirklich einiges zugelegt.
Redet jetzt aber nicht von mir, oder?
Nein, red nicht von dir.
Aber,
und hat dann einiges zugelegt und hat dann aber einfach dann wieder gesagt, okay, und ab heute geht wieder das Training nach Plan los und ich habe jetzt einige Kilos zugelegt, aber ich weiß, wenn ich jetzt wieder nach Plan trainiere, was Carsten ja auch schon so gesagt hat, dann geht es auch nach und nach wieder runter. Finde ich total fein, ne? Also ich finde, man muss das für sich selber so ein bisschen finden. Es gibt aber auch Leute, denen geht es dann richtig schlecht, ne? Wenn die das machen würden und sagen würden, boah, ich habe jetzt da, keine Ahnung, sagen wir mal 5 Kilo mehr auf der Waage auf einmal, auch da wieder, es ging ja darum, sich mental zu erholen. Wenn die dann sagen, oh Gott, da fühle ich mich richtig unwohl und richtig scheiße mit, das geht gar nicht, dann sollte man das natürlich mal ein bisschen da nicht ständig über die Stränge schlagen. So, ne? Also, aber ich finde das auch wenn wir da wieder von der mentalen Erholung reden und bei Ausdauersportlern und Sportlerinnen ist es ja häufig so, dass die sich in ihrem Alltag auch sehr disziplinieren, was das Essen angeht, also eine gesunde Ernährung angeht. Dann kann das auch durchaus wichtig sein, dann mal über mehrere Wochen zu sagen, so, jetzt achte ich mal nicht so drauf und ich esse halt das, worauf ich Bock habe und ich esse so viel, wie ich Bock habe und ich trinke auch mal irgendwie einen über den Durst. Finde ich total okay. Man muss nur für sich selber, glaube ich, den richtigen Weg finden, womit man selber auch fein sein kann. So, ne? Also bei mir war das jetzt zum Beispiel auch so. Jetzt, ne? Also dadurch, dass dieses Jahr ein sehr extremes Jahr für mich war, ist das, glaube ich, ganz gut, da auch mal immer von zu erzählen. Also ich habe auch nach Rot dann gesagt, okay, jetzt mache ich das ernährungstechnisch, wie ich Bock habe. Und ich habe ja auch vorher das ganze Jahr über keinen Tropfen Alkohol getrunken. Und dann danach auch habe ich öfter mal was getrunken und so. Und das hat sich dann auch länger gezogen, als ich mir das für mich vorgestellt habe. Ja, auch das war im Endeffekt diese 3,5 Monate, ja, dass ich einfach so lange gebraucht habe, um zu sagen, so jetzt bin ich auch wieder so weit, da mich mehr zu disziplinieren. Und ja, habe ich ein paar Kilos zugelegt, aber bin ich jetzt wieder vollkommen fein mit, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin auch wieder in meinem Rhythmus drinne und jetzt werde ich auch nach und nach die Kilos einfach wieder abwerfen, die mir nicht gefallen so und gut ist so, ne? Also,
aber das ist tatsächlich ein Punkt, du hast es schön gesagt, Das ist eine individuelle Geschichte. Genau. Allerdings ist das vielleicht auch eine Erfahrungssache. Also
ja, das,
was
auch.
Du jetzt gerade berichtest, also bei mir war das auch jedes Mal so. Also ich habe tatsächlich gehörte zu der Fraktion, die eher bis zu 5 Kilo zugenommen haben.
Ja.
Und das war völlig fein, weil ich genau wusste, ich muss jetzt gar nicht, also ich habe nicht über die Stränge geschlagen, so viel mehr als sonst oder irgendwas, ne? Aber es war eigentlich irgendwie auch logisch, weil ich hätte eigentlich, also bei mir, ich habe einfach vielleicht weiter so gegessen, vielleicht ein bisschen mehr als sonst, vielleicht ein bisschen mehr Alkohol getrunken als sonst, wobei ich da ja nie der Verzichtmensch war. Und ja, dann ist halt das Gewicht wieder langsam gestiegen. Und ich wusste aber genau, wenn ich jetzt mein Sportpensum wieder hochfahre, dann geht es auch wieder genau in dem Maße runter. Es dauert natürlich länger, als es steigt. Das ist auch immer, ne? Sollte, wenn wir das Thema dann irgendwann mal aufgreifen, ist halt auch so eine psychologische Sache weniger. Also runter ist es immer schwieriger. Aber was ich auch mal gemacht habe, und das ist vielleicht auch noch so ein Hinweis, weil es immer wieder auch in unserer Community Thema ist, die von Leuten, die denken, mit Training abnehmen zu wollen als Ziel. Ne? Meiner Meinung nach, also nicht nur meiner Meinung nach, sondern es ist ja klar, dass eigentlich man in der Küche abnimmt und das Training nur unterstützt. So rum ist immer die richtige Reihenfolge.
Ich dachte, in der Küche nimmt man zu.
Ja, das auch, aber tendenziell auch ab. Und wenn du eine Zeit lang vielleicht diese Zeit nutzt, um zum Beispiel mal an deiner Essens, über dein Essen nachzudenken, vielleicht auch, ich will jetzt nicht das böse Wort Diät in den Mund nehmen, weil Diät ist was nichts Langfristiges, sondern einfach nur was sinnlos Kurzfristiges.
Ja.
Nennen wir es Ernährungsumstellung, ist das bessere Wort.
Ja.
Dann ist jetzt die Zeit, dann ist das in der Offseason sicherlich die bessere Zeit als dann, wenn du richtig hart trainierst. Weil wenn du hart trainierst und dann noch an deiner Ernährung schrauben willst, das geht meistens in die Hose.
Ja, und ich würde vielleicht auch noch einwenden zu dem, was ich jetzt gesagt habe, dass das ich total fein finde, wenn jeder da so seinen Weg für sich findet. Ich habe jetzt natürlich auch, muss man dazu sagen, aus einer Sichtweise gesprochen von mir selber, also ich bewege mich da in einem Normalgewichtbereich, egal ob das jetzt in der Offseason hochgeht, ne? Oder dann vor dem Wettkampf ein bisschen niedriger ist. Ich bewege mich da in dem empfohlenen BMI-Normalgewichtsbereich so, ne? Das ist natürlich ein bisschen differenziert zu sehen für Leute, die jetzt sagen, okay, ich bin irgendwie übergewichtig oder stark übergewichtig. Da würde ich dann wieder sagen, okay, da sollte man dann schon ein bisschen mehr drauf achten, ne? Also,
ja. Aber jetzt, also genau, also gilt natürlich für mich auch, wobei es am oberen Limit dieses dessen, was man so empfiehlt, aber deswegen ist es trotzdem noch im Normalbereich. Aber ja.
Ich würde gar nicht weiter auf das Thema eingehen wollen, weil ich glaube, wir geben dem Thema viel zu viel Raum in der Offseason.
Ja, okay. Ja.
Ich würde gerne noch ein bisschen auf das Thema Schweinehund eingehen und dem Thema, das ja viele tatsächlich echt beängstigt, dass sie so außer Form kommen und auch nicht wieder anfangen zu trainieren danach. Das ist ja so ein weit verbreitetes Thema und das lässt die Leute auch nicht los und das hemmt viele Leute auch, eine richtige Off-Season zu machen. Diese panische Angst davor, dass sie danach nicht wieder reinkommen in den Sport. Dass sie außer also Tritt geraten.
Das ist natürlich für diejenigen, die, sage ich mal, noch relativ neu im Sport sind und vielleicht genau diese Schweinehund-Phase schon mal länger hatten im Leben. Ist das natürlich ausgeprägter. Also wenn man das jetzt mal 2, 3, 4, 5 Jahre Sport gemacht hat, dann ist man da entspannter. Das Stichwort an der Stelle wäre für mich Routine. Weil Routine ist ja eigentlich das A und O beim Sport. Ne? Und da kann ein Trainingsplan helfen oder was auch immer. Also wenn du auch in der Offseason irgendwo deine Sportroutinen behältst, aber eben deutlich dabei weniger machst, ist es etwas, wo du gut gegen diese Angst aus meiner Sicht arbeiten kannst?
Also ich glaube, das mit den Routinen ist halt so ein bisschen, wir haben ja vorhin gesagt, naja, es gibt eine große Phase in der Offseason, wo man möglichst ohne Plan trainiert. Da ist es natürlich mit Sportroutine so ein bisschen schwierig. Aber ich würde es tatsächlich ein bisschen andersrum drehen. Ich würde sagen, steck dir ein Ziel, bis wann du deine Offseason laufen lassen möchtest. Also leg vorher das Ende fest und sage, okay, ab da geht's wieder los. Und selbst wenn du dann merkst, ja, ich bin noch gar nicht so weit, ich brauche noch eine Woche länger oder vielleicht sogar 2 Wochen, ist das auch fein, wenn du das für dich klar definieren kannst. Wenn du merkst, okay, das geht noch gar nicht, dann leg dir einen neuen Termin. Und wenn du es irgendwie rot im Kalender markierst oder sonst irgendwas als Trainingsstart
schön. Aber mach das nicht 3 oder 4 Mal, weil...
Ja, selbst, also solange du insgesamt am Ende nicht, ich sag mal, aus den 8 Wochen rausläufst, Off-Season oder 12 Wochen,
okay,
ist das fein. Ne? Also wenn du sagst, ich will eigentlich jetzt nur 2 Wochen machen, weil ich habe vielleicht dieses Jahr gar nicht so viel trainiert oder ich fühle mich fit und was auch immer da der Grund ist. Und nach 2 Wochen merkst du aber, also diese mentale Pause tut mir aber echt gerade gut. Also ich fühle mich eigentlich gerade viel mentaler. Ich lasse es mal noch 1 oder 2 Wochen mit dem Trainingsplan, mache mir 9 Haken in den Kalender, verschiebe das nochmal um 2 Wochen, dann ist es auch fein. Ne? Wenn du am Ende so bei 8 oder 10 Wochen angekommen bist, dann solltest du langsam auf jeden Fall der Plan wieder Einzug halten. Dann
es ist aber tatsächlich, aber es ist, Carsten, da sagst du was sehr Spannendes, was ich eigentlich mit der Routine meine. Ich kann eine Sportroutine beibehalten und trotzdem keinen Plan haben. Das sind wir ja wieder bei der letzten Folge. Ne? Also das ist ja auch was, da habe ich vielleicht auch ein bisschen aus meiner Sicht gesprochen, weil ich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Dienstag ist mein Sporttag, ne? Also ist jetzt nicht in meinem Fall so, aber wenn ich jetzt sage, Dienstag oder Donnerstag sind meine Sporttage, dann, und das sind üblicherweise meine Lauftage oder das sind meine Sportmarke, meine Trainingstage, dann kann ich das auch in der Offseason beibehalten, aber dann gehe ich ja vielleicht nicht laufen, sondern mache Yoga an dem Tag. Ne?
Ja.
Also das heißt, der Tag Sport bleibt, aber ich mache halt was Alternatives und so bleibe ich halt auch in der Routine. Also das ist ja was, was vielen hilft. Ne?
Ja, okay, wenn du es so machst. So habe ich
das eigentlich gemeint.
Okay, ja. Wenn du es so machst, dann passt es wieder. Dann war das nur ein bisschen missverständlich mit dem Hab einen Plan.
Ja, genau.
Also genau.
Halt so. Und was auch so ein Punkt ist, also ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, ne, wenn halt in der Zeit du loslässt, dann hat gefälligst in deinem Kopf, auch wenn es leichter gesagt ist als getan, kein schlechtes Gewissen stattzufinden. Du machst es mit bewusst und du machst es mit Absicht und du machst es für dich. Und mach, also du brauchst keine Angst zu haben, du verlierst, Carsten hast schon gesagt, nach 2 Wochen verlierst du doch gar nichts, nach 4 Wochen sicherlich ein bisschen, aber nur ganz kurz ein bisschen und letztendlich wirst du langfristig immer gewinnen. Das heißt, du wirst einfach in der Lage sein, auch in 5 Jahren, auch in 10 Jahren, vielleicht auch noch in 20 Jahren, wenn du Bock darauf hast, Sport zu machen und vielleicht auch mal deinen Körper fordern zu können, wenn du den nicht immer auf Anschlag fährst. Kein Mensch fährt sein Auto, um mal wieder das beliebte deutsche Beispiel Auto zu bringen, kein Mensch fährt sein Auto permanent auf Vollgas und wenn, dann wird der Motor nicht lang halten und genauso ist das auch bei dir. Auch wenn du keine Maschine bist als Mensch, du wirst nicht linear besser und du wirst auch nicht auf Dauer einfach immer Vollgas liefern können, auch wenn das gerne mal irgendwo propagiert ist, wird, ne? Und das, also mich nervt es ja total, ne, mit dem, ich sag nur Beat Yesterday, das triggert mich ja total, wenn ich das immer so höre, weil es funktioniert halt nicht. Nee, kein Mensch kann immer besser werden.
Ja.
Ja, es ist wirklich kein sinnvolles Konzept. Jetzt ist irgendwann die Offseason vorbei und dann fangen wir hoffentlich alle wieder an. Und wie fangen wir an? Indem wir einfach wieder loslegen wie vorher. Möb, haben wir schon den nächsten Fehler. Im Prinzip, wir haben es eigentlich schon gesagt, ne? Also wann sollst du wieder loslegen? Wenn du körperlich keine Schmerzen hast, das ist Grundvoraussetzung, aber vor allen Dingen auch, wenn du einfach wieder mental da bist. Also ich habe Bock, ich will trainieren oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre dann einfach wieder so ein richtiges Kribbeln. Ich will halt einfach wieder.
Ja,
und wenn
also
der Moment da ist, dann weiß ich dann
so eine, wenn man so eine innere Unruhe bekommt. Ne?
Ja. Aber dieses also eine Unruhe, die habe ich auch schnell mal, wenn ich mal 2 Wochen nichts mache bei mir. Also wahrscheinlich schon nach 1 Woche geht es eigentlich schon los. aber dieses, ich will jetzt wieder was leisten, ne? Ist halt so was. Ne? Ja, und wie beginnen wir? Wir steigern uns auf jeden Fall langsam und das, ich weiß gar nicht, wie groß man das betonen ist. Vielleicht das machen wir wahrscheinlich auch in der nächsten Folge nochmal so ein bisschen, wie man so, wenn wir bei Saisonplanung sind oder vielleicht können wir da auch nochmal separat drüber reden. Also du kannst halt nicht da wieder einsteigen, wo du aufgehört hast. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, also ich finde da vielleicht das Beispiel bei uns aus dem Ausdauerclub ganz passend, weil wir haben ja in unserem fortlaufenden Trainingsplan, im Ausdauerplan Level 1 und Level 2. Wenn du vor der Offseason Level 2 gemacht hast, so, dann zum Beispiel könnte sich anbieten, nach der Offseason in Level 1 erstmal einzusteigen. So, ne? Also wirklich auch da nach dem Prinzip erstmal ein, zwei Schritte zurückzugehen, um dann längerfristig wieder 4, 5 Schritte weiter nach vorne gehen zu können. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig.
Und so funktioniert Training halt immer. Ne? Wir gehen immer einen Schritt zurück, und um dann 2 Schritte nach vorne zu gehen. Das ist halt, eigentlich ist das, damit ist ganz einfach das Prinzip der Trainingslehre erklärt. Ne?
Ja. Naja, streng genommen sagt man ja eigentlich nach der Offseason, gibt es 2 Schwerpunkte. Der eine ist möglichst Sportarten unspezifisch trainieren und der zweite ist Routinen aufbauen. Also die neuen Trainingsroutinen sozusagen etablieren. Es können am Ende die alten sein, ne, wenn es derselbe Rhythmus wieder ist, weil der sich einfach bewährt hat. Aber einfach diesen Rhythmus wieder aufnehmen, den Körper wieder daran zu gewöhnen, weiß ich nicht, wenn man vorher eine Einheit die Woche gemacht hat in der Offseason, dass man dann vielleicht wieder 3 oder 4 macht pro Woche oder eben wieder 6, aber natürlich noch nicht mit dem Umfang, wie man ihn vielleicht noch vor ein paar Wochen hatte in der Gesamtsumme. Also man kann auch mit 7 Einheiten in der Woche trotzdem nur 6 Stunden Sport machen. Die fallen dann eben entsprechend kürzer aus, aber man hat sich trotzdem 7 Tage die Woche bewegt. Und ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang, dass man den Schwerpunkt tatsächlich auf dieses Sportartenunspezifische legt. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel an den Ausdauerclub denken, da ist am Anfang dann halt wichtiger, die Stabi- und Krafteinheiten zu machen, die sportartenunspezifisch sind, also die nicht speziell
also die nicht laufen sind.
Die weil nicht halt laufen sind, genau, weil unsere Hauptsportart ist Laufen. Und die dann entsprechend eben am Anfang wichtiger sein sollten, wie wenn wir dann später in die Saison sind, wo du, wo man dann eben ja von alleine wieder dahin verfällt, auch ein Stück weit häufig. Das hast du ja auch schon zur Genüge hier kundgetan, dass man im Zweifelsfalle dann doch wieder eher laufen geht, wie das man die Stabi-Einheiten macht. Deswegen ist das eigentlich immer ein ganz guter Einstieg, wenn man sich ganz am Anfang mal vornimmt, es andersrum zu machen. Mhm. Schon alleine, dass damit man wieder gut reinkommt.
Und vielleicht, also um das nochmal, um da auch wieder ein bisschen Angst zu nehmen, ne? Also achtet auf euren Körper, und ja, es wird sicherlich 1, 2 Einheiten, vielleicht auch 3, 4 oder 5 dauern, bis du wieder richtig drin bist, und es ist am Anfang nicht ganz leicht, aber das gibt sich. Also euer Körper vergisst nicht, wenn ihr nicht gleich ganz übertrieben habt, und dann wird das mit der Zeit, und wenn die ersten 1, 2 Einheiten sich vielleicht wir sollen ja nicht fluchen im Podcast, anfühlen, dann ist es halt so und es begibt sich. Okay. Haben wir noch welche Ergänzungen? Vielleicht Ausdauerclub, bitte. Du hast schon gesagt, also ne, zum Beispiel, wenn du vorher Level 2 warst, gehst du jetzt in Level 1. Was vielleicht noch ein Punkt ist, Hanna, wenn jetzt jemand sagt, naja, ich bin jetzt zum Beispiel nicht im Ausdauerclub und ich nehme jetzt dann halt nach der Zeit wieder einen Trainingsplan her. Nehme ich dann einfach den nächsten Trainingsplan und starte, oder sollte ich da vorher vielleicht was anders machen?
Naja, wenn man da so klassischerweise guckt, was dann so im Internet oder in irgendwelchen Büchern an Trainingsplänen da ist, dann ist da ist in der Regel so, dass da man erstmal ein bestimmtes Level haben sollte, um da starten zu können. Ne?
Nee, also, das ist die falsche Aussage. Die Aussage hätte jetzt sein müssen, wenn du irgendeinen Trainingsplan irgendwo hernimmst, dann solltest du in der Offseason ganz dringend ein Gespräch bei den Ausdauercoaches machen oder dich mit dem Ausdauerclub beschäftigen. Ja. Und zu uns kommen und dich für individuelles Training entscheiden.
Ja, aber
das
bei
ist
uns,
sowieso das Bessere.
Bei uns im Ausdauerclub gibt es halt alles. Und das ist, glaube ich, auch besonders, weil, wie gesagt, wenn du irgendeinen Trainingsplan nimmst, da solltest du immer eine gewisse Grundvoraussetzung haben. Deswegen hatten wir ja auch die 2 Folgen gemacht zum Thema, okay, wenn ich mit dem Halbmarathonplan starte, wo komme ich denn da eigentlich her? Genau. Wenn ich mit dem Marathontraining starte, wo muss ich denn da herkommen? Ne? Und ähnlich
und
ist es ja auch.
Das gilt auch für 10 Kilometer Kilometer.
Genau. Und das heißt, da kannst du natürlich nicht jetzt von Saisonpause auf, oh, jetzt starte ich gleich wieder in den 10-Kilometer-Plan rein, sondern das sollte auch da wieder so eine Übergangsphase sein, wo du erstmal Step by Step deinen Körper wieder an das Training gewöhnst und dann erst in den Trainingsplan einsteigst, wenn du das Level da hast. Und wie gesagt, bei uns im Club, das Beispiel habe ich ja schon genannt, zum Beispiel, wenn du in Level 2 warst, dann gehst du in Level 1. Oder wir haben ja auch Wiedereinsteigerpläne, die man erstmal machen kann, um dann wieder im Training drin zu sein, um dann entweder in den fortlaufenden Trainingsplan zu gehen oder eben in einen der spezifischen Trainingspläne, die ein bestimmtes Ziel haben. Also das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig und ich glaube auch was, was von vielen vernachlässigt wird.
Ja, genau, weil in diesen Playern, die man so landläufig im Internet findet, die Voraussetzungen meistens so im Kleingedruckten stehen, wenn sie überhaupt da stehen. Oft stehen sie nämlich nicht mal das da.
Ja.
Und das ist einfach, ich sag jetzt mal in aller Deutlichkeit, Bullshit. Ne? Und gut, das war jetzt mal ein Plädoyer für die Offseason. Wie du dann während der Offseason deine nächste Saison planst, dazu nächste Woche im Podcast mehr. Und also natürlich zum Schluss.
Und da nochmal ganz kurz der Hinweis, die einfachste Variante, die nächste Saison zu planen, ist sie im Ausdauerclub oder mit den Ausdauercoaches zu planen.
Genau.
Dann übernehmen das wir das nämlich.
Genau.
Zumindest in großen Teilen die Trainingsplanung.
Genau, und wenn du jetzt in deiner Offseason ein bisschen Abwechslung haben willst, dann kann ich nochmal den Hinweis auf den Kinderherzenlauf machen. Wir haben jetzt mittlerweile schon viele, viele Anmeldungen. Und am 12. November 2023, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, zwei, drei sind es vielleicht noch, und die sich noch nicht angemeldet haben, meldet euch zum Kinderherzenlauf an. Wir laufen am 12. November für die Gute Sache, für die Stiftung Kinderherzen. Die Anmeldungen und alle Infos gibt es unter www.ausdauerblog.de/Kinderherzen. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Und dann hoffe ich, dass da noch ganz, ganz viele mit dabei sind. Und ich glaube, das war's für heute, oder?
Ja, und wenn ihr nicht genau wisst, wobei es darum geht, hört in unsere Folge rein, wo wir genau darauf eingehen, was der Kinderherzenlauf ist und wo das Geld eigentlich dann am Ende auch hingeht. Ne?
Genau. Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis
nächste Woche.
Ciao.